HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 27. Februar.
Oh, the weather outside is frightful.
Von Frankreich her kommt das Schneesturmtief Bianca. Und das bringt uns morgen Neuschneemengen von bis zu 20 Zentimetern.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Ja, das ist ein Tag, an dem man über das Wetter sprechen wird. Es schneit. Wer hätte das in diesem Winter denn noch gedacht?
Ja, ich bin froh, dass endlich mal ein bisschen Schnee gekommen ist.
Super, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wo es nur regnet, kein Schnee. Man freut sich mal wieder hier in Rhön.
Let it snow and snow.
Es gibt ihn noch. Den Winter. Heute gab es ordentlich Neuschnee.
Die Dächer sind schön gepudert.
Schneeschlacht, Schneemänner und Schneespielen. Schnee ist einfach cool.
Ich habe Schnee probiert und da war lecker.
Super lecker.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Heute sind wir aufgewacht, total glücklich. Das war nochmal schön, dass es geschneit hat.
In diesem Jahr fiel der Winter auf den 27. Februar, zumindest in weiten Teilen des Landes. Ansonsten war es, wir können es schon nicht mehr hören, zu warm für die Jahreszeit. Welche Jahreszeit eigentlich? Sind die Jahreszeiten in diesen Zeiten nicht gerade dabei, uns abhanden zu kommen? Entwickeln wir uns nicht gerade zu einer jener Regionen der Erde, die nur zwei Zeiten kennen, Trockenzeit und Regenzeit? Es fühlt sich wenigstens so an. Oder hatten wir das früher auch, dass im Februar die Eintagsfliegen in der Sonne tanzten? Gefühlt eher nicht. Was wir fühlen, ist allerdings immer nur Wetter, nicht Klima. Und das Wetter kann sich schnell mal ändern. Das allerdings auch durch langfristige Veränderungen des Klimas. Wenn die riesigen Wasserwirbel der Ozeane nämlich immer weiter zu den Polen wandern und sich in deren Folge die Jetstreams, die großen Luftströme über der Erde verschieben, dann könnte hier bald mehr Winter sein, als uns lieb ist. Dass das paradox klingt, wenn es bei uns hier in Mitteleuropa Winter wird, weil wir die Erde aufheizen, das ist dem Wetter dann auch egal. Aber vielleicht kommt die kleine Eiszeit ja auch nicht. Der Golfstrom bleibt, wo er ist, und der Winter heißt nur noch so. Schnee passt dann nicht mehr zur Lage. Wir können dann schon mal Abschied nehmen von liebgewordenen Gewohnheiten wie Skifahren an Ostern. Und die zugehörigen Ferien können wir auch gleich streichen. Der Schnee von gestern, wenn der Winter zur Eintagsfliege wird. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute am Tag nach dem Winter überschrieben. Am Tag nach dem Eintagswinter ist der Schnee in den meisten Niederungen schon wieder Geschichte. Das ist halt jetzt nur der Schnee von gestern noch. Wenn überhaupt. Gestern Nachmittag sah das alles noch so schön sauber und frisch aus. Wobei, nicht für alle, für unseren Redaktionskollegen Thorsten Schweinhardt gibt es die weiße Pracht erst einmal nur als Gefühl auf der Haut. Denn er ist blind und dennoch schon mal Ski gefahren.
Eine einzelne Schneeflocke spüre ich kaum. Nur eine flüchtige Ahnung von Kälte. Schon ist sie geschmolzen. Da müssen erst mehrere Flocken fallen und weich mein Gesicht kitzeln, damit ich merke, es schneit. Schnee, das ist für mich die Handvoll, die ich vom Boden aufschaufele oder von einem Ast abstreife. Diese kalte Substanz kann ganz unterschiedlich beschaffen sein. Frisch gefallener Schnee fühlt sich locker an, wie Daunenfedern oder Puderzucker. Schnee, der liegen bleibt, ist schon kompakter, knatschiger, aber immer noch fluffig. Erinnert mich an kalte Watte oder die Konsistenz von ganz frischem Tiramisu. Auch wenn es viele bestreiten, ich bin mir sicher, dass man fallende Schneeflocken hören kann. Allerdings müssen die Flocken dafür auf dem richtigen Untergrund auftreffen. Besonders deutlich höre ich sie auf einer Wasseroberfläche oder auf einer schrägen Fensterscheibe. Wenn es dann ringsherum noch vollkommen still ist, wird der Tanz der Flocken hörbar, als ein feines, fast musikalisches Rieseln. Zu meinen Lieblingsgeräuschen zähle ich das Knirschen von Schnee unter den Schuhsohlen. Ein Klang, der für mich etwas Beruhigendes und gleichzeitig Geheimnisvolles hat. Irgendwo zwischen dem Schnurren einer Katze und einem verstohlenen Flüstern. Schneeweiß ist eine jener kräftigen Farben, die ich trotz meiner Sehbehinderung noch wahrnehmen kann. Und Sonne auf Schnee blendet auch meine Augen. Eine Erfahrung, die ich beim Skifahren gemacht habe. Ja, ich bin schon mehrfach auf Skiern die Piste runtergewedelt. Tatsächlich ist Skifahren unter blinden Menschen ein durchaus beliebter Wintersport, sowohl Langlauf- als auch Abfahrtski. Meine ersten Erfahrungen mit Alpin-Skifahren habe ich in Sahnen in der Schweiz machen können. Dort gibt es Skilehrer, die auf Skikurse mit Blinden spezialisiert sind. Mein Lehrer mit dem schönen Namen Reuterli war mit mir über ein Seil verbunden. Er fuhr hinter mir und lotste mich mit wenigen knappen Anweisungen, sagte mir zum Beispiel Kurven an. Für mich bot Skifahren eine ganz neue Erfahrung von Autonomie und Körperbeherrschung. Vor allem ein völlig neuartiges Erlebnis von Geschwindigkeit. Das Entlanggleiten auf dem Schnee, der Hubbel und Mulden bildet, war faszinierend. Und natürlich auch das Hochziehen lassen im Skilift. Irgendwann werde ich wohl auch mal Skilanglauf ausprobieren. Schnee verzaubert die Welt. Meine Umgebung klingt plötzlich anders und fühlt sich verändert an. Ja, sie erscheint mir sogar heller und die Luft riecht sauberer. Aber dieser Zauber hat zwei Seiten. Schnee dämpft alle Geräusche, sodass es mir schwerer fällt, mich über mein Gehör zu orientieren. Der Schall reflektiert anders, viel davon wird verschluckt. Das gilt für herankommende Autos und Menschen, die mir entgegenkommen, genauso wie für das Echo meiner eigenen Schritte, an dem ich mich zumindest unbewusst auch orientiere. Das größte Problem für mich ist aber, dass der Schnee sämtliche Strukturen überlagert. Er deckt Kanten und Absätze zu, an denen ich mich sonst mit dem blinden Stock entlang orientiere. Durch hohen Schnee wird alles zu einer einzigen Fläche. Die Gefahr, dass man aus Versehen vom Bürgersteig abkommt und fröhlich auf der Fahrbahn vor sich hinwandert, ist deutlich größer. Man kann vielleicht sagen, Schnee ist für mich wie besonders dicker Nebel für Sehende. Alles wird weich und undeutlich, man verläuft sich schneller. Schnee kann für mich wunderschön sein, still und romantisch. Aber oft ist die weiße Winterlandschaft für mich auch einfach nur anstrengend.
Da bekommt der Begriff Schneeblind doch eine neue Bedeutung, wenn Thorsten Schweinhardt von seinem Gefühl für Schnee erzählt. Bernd Brunner, Feuilleton- und Buchautor mit einem Faible für die Gratwanderung zwischen Kultur, Wissenschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Das jüngste Buch heißt Die Erfindung des Nordens, Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung und ein früheres heißt Als die Winter noch Winter waren, Geschichte einer Jahreszeit. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schwinn.
Ich habe eben schon geargwöhnt, dass uns mit dem Klimawandel die Jahreszeiten abhanden kommen könnten, dass wir nur noch Trocken- und Regenzeiten haben statt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Was würde das eigentlich für eine Gesellschaft in Mitteleuropa, die an diese Jahreszeiten so sehr gewöhnt ist wie die unsere, was würde das bedeuten?
Ja, also ganz so schlimm ist es ja noch nicht, also dass es nur noch Trocken- und Regenzeiten gibt, weil es gibt ja schon noch Temperaturunterschiede, gewisse. Ich denke, man kann noch von einem Winter und von einem Sommer und von einem Frühling sprechen, auch wenn sich natürlich die Jahreszeiten verschieben. Was bleibt übrig? Ja, also es ist etwas merkwürdig, weil die Geschichten, die wir uns erzählen, also über den Winter, die man vielleicht als Kind auch schon gelesen hat und gehört hat, die ergeben ja irgendwie gar keinen richtigen Sinn mehr. Und das eigene Erlebnis- und Erfahrungsspektrum verengt sich auch. Also das ist, finde ich, eigentlich so das Dramatische. Ich bin ja selbst auch eigentlich gar kein Wintermensch so sehr, also sowohl als auch, würde ich sagen, Winter- und Sommermensch. Und ich freue mich eigentlich in einem heißen Sommer auf den kalten Winter, der dann hoffentlich kommt. Und das macht mir doch ein bisschen Angst. Also wenn ich mir vorstelle, dass das nivelliert wird, einfach sehr viel stärker.
Das heißt,
abgesehen mal völlig von den ganzen Veränderungen für die Pflanzenwelt, für die Tierwelt, das ist ja recht dramatisch.
Die nächsten Generationen könnten dann diese Erfahrung von einem harten Winter vielleicht gar nicht mehr haben. Und dann fehlt ihnen vielleicht auch dieses Aufatmen im Frühjahr. Diese Frühlingsgefühle fehlen ihnen dann auch.
Absolut. Also ich bin kein Prophet natürlich, Sie wahrscheinlich auch nicht, vermute ich. Also wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, aber es deutet eben doch vieles darauf hin, dass sich die Jahreszeiten stärker angleichen. Und es ist richtig, man hat dann nicht mehr diesen Effekt unbedingt von dem Wechsel der Jahreszeiten, ganz genau.
Also ich, wenn ich in Afrika war, in der Nähe des Äquators, ich konnte mir immer nicht vorstellen, dort zu leben. Ich glaube, ich würde depressiv, wenn um 6 Uhr morgens die Sonne aufgeht, um 6 Uhr abends geht sie schlagartig wieder unter. Mhm. Also ich bin irgendwie adaptiert an unseren jahreszeitlichen Wechsel. Wenn es im Winter aber nur noch duster ist und regnet, statt dass es kalt ist und schneit, dann fehlt uns etwas, was wir haben ja ungeheuer viele Rituale und Bräuche. Sie haben eben gesagt, die Erzählungen aus dem Winter, die wir uns immer am Feuer früher erzählt haben, am Lagerfeuer oder am Ofen, wenn es kalt war draußen.
Mhm, genau.
Was bedeutet das für eine Gesellschaft? Stellen wir uns dann einfach so um?
Also ich denke, erstmal würde ich ganz gelassen sagen, Menschen sind da extrem anpassungsfähig. Die, wie Sie gesagt haben, sie leben in Afrika, sie leben auch am Nordpol oder zumindest ein bisschen darunter und sie sind unheimlich gut in der Lage, sich anzupassen. Insofern würde ich das auch den nachfolgenden Generationen zutrauen, dass sie das tun. Es ist natürlich, ja, man kann es eigentlich nur bedauern, dass es so ist, weil wir natürlich, wir denken zum Beispiel, wir bringen Weihnachten, ist jetzt schon wieder lange vorbei, aber wir bringen das auch mit Schnee in Verbindung, was auch übrigens noch gar nicht, das habe ich recherchiert, noch gar nicht so alt ist. Also macht man eigentlich erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts etwa, dass man Weihnachten überhaupt mit Schnee in Verbindung bringt, weil auch in der Vergangenheit gar nicht immer in allen Regionen Schnee gelegen hat. Das stellt man sich vielleicht so romantisch vor, aber das war durchaus die Ausnahme oder nicht so häufige Erscheinung.
Das heißt, wenn der Schnee fehlt, ist es gar nicht so schlimm? Oder hat Schnee eine gesellschaftliche, eine kulturelle Bedeutung?
Er hat schon eine kulturelle Bedeutung. Ich meine, der Schnee ist einfach das markanteste Merkmal des Winters. Also die Vorstellung, dass er ganz wegfällt, finde ich schon bedrohlich. Also da verbinden sich ja Wintersport mit. Ich gehöre selbst auch eigentlich zu den Wintersportlern, aber das wird schwieriger. Die Orte müssen sich auch umstellen entsprechend. Wenn Sie in der Kunstgeschichte gucken, Caspar David Friedrich, Sie können in der Romantik, Sie können weiter zurückgehen zu den niederländischen Autoren im 16., 17. Jahrhundert, die den Schnee wunderbar inszeniert haben.
Auch die Malerei, Bruegel und so weiter.
Absolut, absolut. Ja. Das meine ich eigentlich auch da gerade damit. Wenn das alles nicht mehr so in der Wirklichkeit wiedergespiegelt wird eigentlich, dann ist das schon eine seltsame Vorstellung.
Ja. Das heißt, wir schauen uns dann den Bruegel, der ist ja nun schon älter, aber dann irgendwie an, als käme er aus einer völlig anderen Zeit.
Ja, das ist ein Relikt. Ganz genau, ein Relikt der Vergangenheit. Immerhin haben wir das dann noch. Also das ist ja bei mir auch so ein bisschen das Thema, denke ich, dass sich durch die Beschäftigung mit diesen Büchern zieht. Also immer der Blick in die Geschichte, das hat auch was Beruhigendes. Irgendwie so war es mal und man sehnt sich so ein bisschen zurück und stellt sich das ganz romantisch vor.
Ihr letztes, Ihr jüngstes Buch handelt vom Norden, von der Erfindung des Nordens als Ziel, auch als lebensgefährliche Herausforderung. Wenn es im Winter am Polarkreis nur noch im Dunkeln regnet, was bleibt dann noch vom Norden?
Ja, also unser Bild vom Norden hat sich ja immer verändert. Das ist so ein bisschen die These eigentlich auch des Buches. Also es gab alle möglichen Projektionen, die man auf den Norden gelegt hat. Die Vorstellung ist eigentlich grausig. Also weil dann wäre ja auch eigentlich das alles abgetaut. Dann wäre der Permafrost auch getaut weiter südlich. Da muss man gar nicht so weit hochgehen zum Nordpol. Aber dann passt ja alles nicht mehr zusammen. Also es ist eigentlich eine gruselige Vorstellung, ganz abgesehen mal von den Eisbären und so weiter, wo die dann eigentlich noch leben und ob die dann noch leben. Oder dass auch die Schneehasen auch verschwinden. Die werden ja auch jetzt schon bedroht durch die normalen Hasen, die nach Norden wandern. Das ist auch ein interessantes Thema.
Und auch weil es dann keinen Schnee mehr gibt und man die Hasen, die ja im Winter weiß sind, gut sieht und auch gut fangen kann. Als Raubvogel zum Beispiel oder als Räuber überhaupt.
Ganz genau. Ja, da kommen viele Dinge zusammen.
Aber wenn wir uns demnächst in Schweden zur Verkostung des dortigen Weins treffen, dann ist es zwar aus mit dem Mythos vom Winter und vom Norden, aber dann fängt vielleicht eine neue Zeit an.
Ja, wahrscheinlich bleibt uns nichts anderes übrig, als uns auf diese neue Zeit einzustellen. Wobei ich da noch ein bisschen skeptisch bin, ob dieser Wein wirklich so gut schmeckt. Also er kann sicherlich hergestellt werden. Es gab auch vor einigen hunderten Jahren schon Weinanbau in Norwegen sogar, also vor der sogenannten kleinen Eiszeit. Mhm. So im 15., 16. Jahrhundert etwa. Und aber bin ich doch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Also der italienische Wein ist mir, glaube ich, dann doch lieber.
Also Sie hätten lieber Schnee in Schweden und Wein in Italien?
Ja, wenn ich es mir wünschen könnte, natürlich. Aber wer hört auf mich?
Bernd Brunner, Feuilleton- und Buchautor mit einem Faible für die Gratwanderung zwischen Kultur, Wissenschaft und Gesellschaftsgeschichte. Sein letztes Buch heißt Die Erfindung des Nordens, Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung und eines davor heißt Als die Winter noch Winter waren, Geschichte einer Jahreszeit. Der Schnee von gestern, wenn der Winter zur Eintagsfliege wird, der Tag in HR2 Kultur. Gestern war Winter in Hessen, heute sind in den meisten tiefer gelegenen Gegenden davon kaum mehr Reste zu sehen. Es war ein schöner, weißer Winteraugenblick, der alsbald zermatschte und dem wir jetzt nachtrauern, weil wir genau das nicht können, was schon Goethes Faust bedauerte.
Und Schlag auf Schlag werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen. Es sei die Zeit für mich vorbei.
Es gibt auch eine ganz andere Art, den Augenblick festzuhalten oder sogar ihn herbeizuführen. bei unserem Winterthema den Augenblick des Schneiens. Was Goethes Faust mit dem Leben bezahlen will, geht in manchem Skigebiet zunächst auch ganz schlicht mit Geld. Man rüstet sich aus und damit auch auf. Erst kommt die Schneekanone statt des Schnees und dann kommen die Schneekanonentechniker und verfeinern das System mit allerlei Tricks. Sie präparieren das Wasser, aus dem Schnee werden soll. Johannes Rostäuscher stellt uns die Methoden vor, die die Kanone dazu bringen, zu schneien, obwohl es dazu eigentlich nicht kalt genug ist.
Methode 1. Die Wasseroptimierung.
Wir nennen es Snowtuning.
Thomas Löhnert experimentiert seit Jahrzehnten mit Wasser. Und zwar mit der Anordnung der Wassermoleküle. Seine Firma Snowplus in Gunzenhausen baut ein kleines Metallgerät in die Schneekanonen ein. Und das verändert, zumindest nach den Untersuchungen des Herstellers, genau diese Ordnung.
Also die sind höher strukturiert, schon im flüssigen Zustand, nicht erst im Eiszustand. Für uns gute Deutsche ist es ordentlicher, das ist das richtige Wort, ja.
Dass Wasser nicht gleich Wasser ist, ist mittlerweile durchaus wissenschaftlich anerkannt. Aber was macht das ordentlichere Wasser in der Schneekanone?
Der Schnee ist besser,
sagt Hannes Rechenauer, Geschäftsführer der Hochegg-Bergbahnen in Oberaudorf im Landkreis Rosenheim.
Das System von Herrn Löhnert hilft uns einfach im Grenztemperaturbereich, also in dem Bereich, wo wir gerade mit der Beschneiung starten, bessere Ergebnisse von der Schneequalität zu erzielen. Der Schnee ist trockener.
Allerdings sind nicht alle Liftbetreiber, die Snowplus ausprobiert haben, dabei geblieben. Jedenfalls trockenerer Schnee oder wahlweise mehr Schnee in gleicher Zeit. Das sei der Effekt des geordneten Wassers, sagt Thomas Löhnert.
Zweitens, die Gefrieroptimierung.
Das Snowmax ist ein absolut biologisch abbaubares Protein, das einfach diese Eigenschaft hat, dass, wenn mit dem Schneewasser vermischt wird, das Wasser schneller gefrieren lässt.
Marco Biri ist Geschäftsführer der Firma Snowmakers Schweiz, die unter anderem ein Protein herstellt, das dem Schnee beim Gefrieren hilft. Tüten voller Granulat, bestehend aus Resten von Bakterien. Die Bakterienreste dienen dem Schnee als sogenannter Kristallisationskeim. Erstmal eine nachvollziehbare Idee. Damit Wasser bei Temperaturen knapp unter Null überhaupt gefriert, braucht es, salopp gesagt, ein bisschen Dreck als Keim, um den sich das Schneekristall dann aufbaut. Restlos sauberes Wasser würde erst bei einer Temperatur unter minus 40 Grad gefrieren.
Wenn ich kein Snowmax in diesem Wasser habe, dann muss ich das Wasser viel mehr abkühlen als mit Snowmax im Wasser. Und durch diesen Effekt bleibt mir halt schlussendlich auch viel mehr Schnee auf der Piste. Praktisch mit gleich viel Wasser ein viel besseres Resultat rausholen. Ne?
Aber schaden die Bakterienreste Mensch und Natur? Nein, sagt zum Beispiel das Schweizer Bundesamt für Umwelt. In der Schweiz ist die Technik seit Jahrzehnten erlaubt und im Einsatz, ebenso unter anderem in Italien, in Frankreich, Norwegen, den USA und Kanada. In Bayern sind die Bakterienreste verboten. Hier gilt auch für den Kunstschnee ein Reinheitsgebot.
Drittens, der Tuning-Skeptiker.
Das beste Kristallisationskeim ist eigentlich ein Eiskorn,
sagt Hans-Urli Riener vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Riener ist kein Gegner der Snowtuning-Methoden. Er zweifelt allerdings, ob sie überhaupt notwendig sind. Moderne Schneekanonen oder Lanzen nutzen als Kristallisationskeim ein winziges Eiskorn, das sie selbst durch starken Überdruck erzeugen, erklärt Riener. Für ihn eigentlich die beste Methode.
Ein Eiskorn, das hat eine Nukleationstemperatur von 0 Grad circa. Und Snowmax hat eine Nukleationstemperatur von minus 3 Grad. Das heißt, es ist zwar besser als nichts, aber es ist nicht so gut wie ein Eiskorn. Und unter dem Strich kann man sagen, eine gute Maschine, die die Nukleation optimiert hat, dort braucht es eigentlich keine künstlichen Keime.
Viertens, was lernen wir?
Wo Schnee immer seltener vom Himmel fällt, schlägt die Stunde der Ingenieure und Tüftler. Sie feilschen um Nukleationstemperaturen, Ordnung von Wasser, Kondensationskeime. Irgendwann aber dürfte auch damit Schluss sein, wenn es einfach noch wärmer wird.
Und das ist es in diesem Winter in vielen Regionen geworden. Martin Heckli vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in der Schweiz, eben schon gehört. Guten Tag.
Guten Abend.
Das Institut sitzt in Davos und damit in einer ziemlich schneesicheren Lage. Haben Sie auch Schnee durchgehend seit November, seit es zum ersten Mal geschneit hat bei sich?
Wir haben einigermaßen durchgehend Schnee, aber es ist schon nicht mehr so, wie das in früheren Jahren war, dass wir wirklich so ganz schön Schnee liegen haben durchgehend, sondern wir hatten extreme Wärmeperioden jetzt gerade vergangenen Januar. Und dabei ist eben auch viel Schnee, gerade zum Beispiel auf den Straßen, die sonst immer schneebedeckt waren, ist er wieder geschmolzen. Wir hatten viel Schneematsch auch. Also es ist nicht mehr so, wie es auch schon mal war.
Was bedeutet der Klimawandel für den Schnee, da wo es ihn noch gibt? Verändert sich der Schnee selbst? Wissen wir, was es bedeutet?
So ganz genau wissen wir das noch nicht, was der Klimawandel für den Schnee bedeutet. Wir haben natürlich gewisse Annahmen, in welche Richtung das gehen kann. Wir gehen davon aus, beziehungsweise wir stützen uns dabei auch auf die Klimaszenarien, die die Klimaforscher machen, dass nicht unbedingt die Menge des Niederschlags abnimmt, aber weil es eben tendenziell wärmer wird, wird der Schnee eher feuchter oder nasser werden. Das heißt, wir haben eben dann auch nasseren Schnee, was unter anderem jetzt gerade hier bei uns in den Bergen eben auch die Art der Lawinen verändern könnte in Zukunft.
Also nicht mehr diese Pulverschneelawinen, die so ins Tal rauschen und so aussehen, als würden sie aus Puderzucker bestehen von der Ferne. Wenn man nah dran ist, ist es nicht so schön, aber wenn man es von der Ferne sieht oder gefilmt sieht, sondern so, solche Bretter, die dann feucht sind und als Brett abgehen, oder wie stelle ich mir das vor?
Das kann man sich so vorstellen, ja. Also wir werden sicherlich immer noch die trockenen Pulverschneelawinen auch in einzelnen Fällen bekommen, weil es eben von Jahr zu Jahr auch die starken Unterschiede im Wetter gibt. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir vermehrt auch eben nasse Lawinen, feuchte Lawinen haben, Gleitschneelawinen, also das heißt Lawinen, die direkt auf dem Boden, auf dem Gras abrutschen, weil es eben wärmer wird.
Und ist das dann gefährlicher? Also wird die Häufigkeit höher? Sind diese Lawinen gefährlicher als die Pulverschneelawinen?
Die sind nicht unbedingt gefährlicher. Also die Pulverschneelawinen, die können sehr große Kräfte entwickeln und dabei auch zum Beispiel viel Wald oder auch Gebäude zerstören. Was teilweise schwierig ist, dass es eben schwieriger wird, das einzuschätzen, weil wir bis anhin davon ausgehen konnten, dass eben nasse Lawinen erst im Frühling kommen, aber wir jetzt vermehrt auch solche nasse Lawinen schon im Januar, im Februar bekommen, wo es früher eigentlich noch sehr kalt war.
Und was bedeutet das, wenn es, wie Sie es von diesem Jahr beschrieben haben, mal schneit und mal taut und dann wieder schneit, so wie jetzt wahrscheinlich in den letzten Tagen auch bei Ihnen, bilden sich da nicht Schichten durch diese Wetterwechsel im Schnee und bergen die dann besondere Gefahren?
Das ist tatsächlich so. Also jede Wetteränderung sehen wir eigentlich so als einzelne Schicht in der Schneedecke. Die Schneedecke baut sich ja so über den Winter auf und je mehr verschiedene Schichten wir in der Schneedecke haben, desto mehr potenzielle mögliche Schwachschichten haben wir auch. Das heißt Schichten, auf denen eine Lawine eben abrutschen könnte. Also für uns ist es eigentlich, wir sehen es fast am liebsten, wenn aufs Mal ganz viel, ein Meter Schnee oder noch mehr fällt, dann haben wir vielleicht 3, 4, 5 Tage eine große Lawinengefahr. Dafür kann sich das dann anschließend auch sehr rasch stabilisieren und wir haben in der Regel danach dann eher eine ziemlich sichere Lawinensituation.
Also das heißt, wenn der auf einmal runterfällt, über ein paar Tage immer weiter es schneit, dann ist das eine kompakte Masse am Schluss und die hat nicht verschiedene Schichten.
Das ist der Vorteil, genau, dass es dann eben diese eine kompakte Masse gibt, die nicht so viele Übergänge hat. Jedes Mal, wenn es einen Übergang gibt zwischen verschiedenen Schichten, ist eben möglich, dass sich da eine instabile Schwachschicht bilden kann.
Ist es eigentlich so, dass sich auch die Schneefälle selber verschieben? Also merken Sie den Klimawandel auch, dass der Schnee vielleicht später kommt, der Winter später einsetzt?
Und dazu kenne ich jetzt noch keine wissenschaftlichen Fakten, weil es eben sich wirklich auch sehr stark von Jahr zu Jahr ändert. Wir hatten einige Herbst-Winter-Anfänge, in denen der Schneefall erst sehr spät kam, an Weihnachten oder sogar erst nach Weihnachten richtig. Wir hatten aber auch in den letzten 4, 5 Jahren einige Male, dass es eben schon Ende Oktober, Anfang November größere Schneefälle gab. Dann vielleicht aber über längere Zeit wieder keine.
Das heißt, man kann das gar nicht absehen. Also es stabilisiert sich nicht, sondern es schwankt hin und her über die Jahre.
Es schwankt stark von Jahr zu Jahr. Aber wenn man das langfristig anschaut, ist es besonders so, das sehen wir schon in unseren Messdaten auch, dass es besonders in den tieferen Lagen, sagen wir so unterhalb von 1000 Meter über Meer, dass da tatsächlich die Anzahl der Tage, an denen Schnee liegt, deutlich abgenommen hat, seit den 1980er Jahren zum Beispiel.
Martin Heckli vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in der Schweiz. Recht herzlichen Dank dorthin. Der Schnee von gestern, wenn der Winter zur Eintagsfliege wird, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt noch einmal ein Gedicht über den Augenblick. Dies hier heißt Albumblatt und stammt von Franz Grillparzer.
Ist gleich, seit ich dich kenne, fast nur ein Augenblick. Doch wenn ich Wert dich nenne, nehme ich es nicht zurück. Denn flüchtig in Sekunden trifft das Geschick. Was Jahre nicht gefunden, gibt im Moment das Glück. Zwar irdscher Werke Meister, webt Leben lang am Stück. Für Herzen und für Geister regiert der Augenblick.
Der Schnee von gestern, wenn der Winter zur Eintagsfliege wird, der Tag in HR2 Kultur. Auf dem Programm stand eigentlich ein Riesenslalom am Samstag in einer Woche, am 7. März, und ein Slalom am Sonntag drauf. Das Ganze als Skiweltcup in Ofterschwang im Allgäu. Wird aber nichts draus. Gestern sagte der Weltverband FIS und der Deutsche Skiverband den Weltcup in Ofterschwang ab. Der Grund? Schneemangel, zumindest was die Qualität für einen Weltcup angeht. In Ofterschwang beim Organisationskomitee des Skiweltcups Dominik Fritz, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
In Ihrer Pressemitteilung heißt es, aufgrund der Wettersituation ist die Präparierung einer weltcuptauglichen Piste nicht möglich. Was bedeutet das?
Genau. Also wir haben im Skigebiet in Ofterschwang-Gunzersried 4 Talabfahrten geöffnet. Also sprich, normaler Skibetrieb ist sehr gut möglich. Allerdings bedeutet die Präparierung einer weltcuptauglichen Piste deutlich mehr. Das fängt an den Sturzräumen und an der generellen Breite, die benötigt wird, um die Fangzäune entsprechend aufstellen zu können, und geht bis dahin, dass entsprechend die Qualität und die Konsistenz vom Schnee so sein muss, dass für alle Rennläuferinnen nahezu identische Bedingungen geschaffen werden können.
Und der Schnee, der jetzt da liegt, wo die Menschen Skifahren bei Ihnen in der Umgebung, das ist normaler Schnee, also natürlicher Schnee, oder ist da auch Kunstschnee dabei?
Das ist eine Mischung aus Naturschnee und auch aus maschinell gefertigtem Schnee.
Und das geht bei einer Weltcup-Piste nicht? Kann man nicht mit Kunstschnee das so präparieren?
Ja, doch. Das ist auch die bevorzugte Variante, weil der maschinell erzeugte Schnee Kristallstruktur hat, die man sehr kompakt gestalten kann dann. Aber wir nehmen natürlich auch Naturschnee. Das wird immer wieder vermischt, wenn es schneit, sodass es insgesamt eine schöne Piste geben kann.
Und das reicht jetzt nicht. Also der Start der Weltcup-Piste in Ofterschwang liegt bei 1200 Metern Höhe und da ist nicht genug davon?
Ja, also im oberen Bereich sieht es besser aus wie im unteren. Wir sind ja im Zielbereich so auf 850 Meter ungefähr. Im oberen Bereich ist es in Ordnung. Aber gerade speziell der Steilhang bei uns, dort fehlt es einfach in der Breite. Und das macht es nicht möglich, das für den Weltcup final zu präparieren.
Hatten Sie das schon mal, dass Sie einen Weltcup absagen mussten?
Ja, wir hatten das schon mal. Wir hatten vor 4 Jahren Termin im Januar, Mitte Januar, was generell auf unserer Höhenlage und in unserer Region etwas schwierig ist von der Schneesicherheit.
Weil der Winter später kommt.
Hatten aber auch schon viele Weltcups im März. Ich kann mich an einen erinnern im Jahr 2009. Wo wir 24 Stunden durchrutschen mussten mit Helfern, weil wir so viel Neuschnee hatten, um ihn aus der Piste zu bekommen.
Und letztes Jahr war es da wohl auch so, oder?
Genau, letztes Jahr hat es bei uns in der Region extrem viel geschneit, nicht über die Maßen, aber in kurzer Zeit sehr viel und war eigentlich ein Traumwinter letztes Jahr, genau.
Aber solche Winter gibt es immer mal wieder oder würden Sie jetzt sagen, naja, es wird generell wärmer und wir sehen, dass das immer häufiger kommt, dass wir Probleme haben?
Also man merkt natürlich eine Veränderung, aber jetzt der Winter, wie er jetzt heuer bei uns war, das ist sicher mehr als außergewöhnlich.
Sie sagen jetzt schon wahr, das heißt für Sie ist er auch schon vorbei irgendwie der Winter.
Ja, also wenn man es aus Weltcup-Sicht sieht, von der Organisation her, ist es leider so, dass es das schon war. Aber die Skigebiete haben teilweise im Allgäu noch bis Ende April geöffnet. Also insofern, der Winter geht bei uns schon noch weiter. Aber aus Weltcup-Sicht ist er natürlich aufgrund der Absage gestern leider vorbei.
Was bedeutet das wirtschaftlich für Ofterschwang, wenn so ein Weltcup abgesagt wird?
Ja, es ist natürlich zum einen der ganze Aufwand, der betrieben wird, extrem schade. Wir haben 750 Helfer, die sich teilweise in mehreren Sitzungen schon darauf vorbereitet haben. Viele waren auch schon im Einsatz. Das ist jetzt nichts, was wirtschaftliche Auswirkungen hat, aber von der Seite her sehr schade. Und natürlich, klar, so eine Absage ist immer schlecht. Auch finanziell tut es natürlich nicht gut. Aber die Veranstaltung selber ist über Ausfallversicherung abgesichert. Insofern kommen da keine Mehrbelastungen für den Ort oder für die Region hinzu.
Dominik Fritz in Ofterschwang beim Organisationskomitee des Skiweltcups, wo es jetzt nur noch abzuwickeln gibt und nichts mehr zu organisieren, was dann noch stattfinden könnte. So sieht das aus im Allgäu. Und wenn wir tiefer hineingehen in die Alpen, dann gibt es weniger Probleme. Während in Deutschland und in Teilen Österreichs der Winter ausfällt, zumindest der Skicup-Winter oder Weltcup-Winter, klagen die Schweizer nicht über Einbrüche bei der Skisaison. Aus Zürich, Dietrich Karl Meurer.
Strahlend blauer Himmel und eine weißglitzernde Schneedecke. Die alpinen Skigebiete in der Schweiz bieten das, wovon viele Deutsche derzeit nur träumen können. Winter wie im Bilderbuch. Beispiel die Tourismusregion Davos-Klosters in Graubünden im Osten der Schweiz. Zeitig einsetzende Schneefälle bereits im November schufen hier eine gute Grundlage, sodass der Pistenbetrieb sogar vorzeitig gestartet werden konnte, erzählt Mediensprecher Samuel Rosenast.
Also in dieser Saison hatten wir sehr viel Glück. Wir konnten bereits 2 Wochen früher öffnen als geplant. Also wir konnten die Preseason starten und dann den Wochenendbetrieb aufnehmen und dann eine Woche später bereits durchgehend. Seit Ende November und Anfang Dezember sind bei uns sämtliche Anlagen in Betrieb.
Auch wenn es schon Winter mit mehr Schneefall gegeben habe, so sei man bislang sehr zufrieden, sagt Andres Lita, der Tourismusdirektor von der Zentralschweizer Winterdestination Engelberg-Titlis.
Wir sind hier in Engelberg eigentlich schon privilegiert, weil unsere Bahn, die geht bis 3000 Meter hoch und wir konnten eigentlich den ganzen Winter über gute Pisten anbieten. Die meisten Anlagen waren den ganzen Winter über geöffnet. Und auch die Talabfahrt konnten wir permanent eigentlich unterhalten den ganzen Winter.
In Engelberg mit dem 3238 Meter hohen Hausberg Titlis gibt man den Touristen sogar eine Schneegarantie. Aber auch in diesem Winter geht man nicht davon aus, dass man Besuchern Geld zurückzahlen muss.
Also wir können eigentlich immer Skifahren garantieren hier am Titlis. Ja. Oben ist ja Gletscher. Also diese Schneegeld-Zurück-Garantie, diese Schneegarantie, die müssen wir eigentlich nie ausüben.
Das scheint so gar nicht zu passen zu den Sorgen des Schweizer Fremdenverkehrs. Wegen des neuartigen Coronavirus hat sich zum Beispiel die Zahl der wichtigen Touristen aus China bereits halbiert. Zusätzlich befürchtet man eine globale Reiseangst. Doch bezüglich der Wintersaison ist Martin Nüdecker, der Direktor von Schweiz Tourismus, voller Freude. Erste Analysen unter den Hoteliers deuten sogar auf einen Zuwachs an Übernachtungen.
Der Wintertourismus hat gut gestartet. Wir haben Umfragen gemacht bei der Branche. Da rechnet man, dass die Hotelogiernächte ungefähr 3,7% nochmals steigen werden in diesem Winter. Auch die Bergbahnfrequenzen sind sehr zuversichtlich. Also wir haben eigentlich einen Riesenschwung in diesem 2019 aufbauen können und den nehmen wir jetzt ins 2020 rüber.
Also wirklich alles in Butter bei den Schweizer Skigebieten? Nicht ganz. Angesichts des Klimawandels wächst die Bedeutung des Kunstschnees. Markus Berger von Schweiz Tourismus erzählt, viele Pisten müssen mit Beschneiungstechnik ausgestattet sein.
Die es eben braucht für einen sicheren Betrieb, also die Talabfahrten und so weiter. Und wenn die im November, Dezember technisch beschneit werden konnten, dann hält der Schnee, auch wenn es mal eine warme Phase gab, wie jetzt Ende Januar, als es bis auf über 2000 Meter geregnet hat.
Derzeit aber sind die Wetterbedingungen so gut, dass die teuren Anlagen nicht in Betrieb genommen werden müssen, um Skispaß zu ermöglichen.
Dietrich Karl Meurer über den Skizirkus in der Schweiz, der dort so richtig tourt, weil es in Deutschland halt wenig ist und in Österreich in Teilen auch. Dort ist also Winter in der Schweiz, wobei der Schnee ist nicht so, wie ihn sich die Lawinenforscher aus Davos wünschen würden, wie gehört. Ulrich Bergmann, Umweltexperte beim Deutschen Alpenverein in München, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Die Schweiz hat noch Schnee, haben wir eben gerade gehört, aber auch der verändert sich, haben wir vorhin vom Schneeexperten und Lawinenexperten gehört, selbst im schneesicheren Davos. Im Allgäu ist der Skiweltcup abgesagt. Das müsste den Umweltbeauftragten des Alpenvereins doch eigentlich freuen. Wenn der Skizirkus im Winter ausfällt, wird die Umwelt entlastet, oder?
Ja, aus Sicht der Natur wäre diese Frage sicherlich zu bejahen. Jedoch als Alpenverein möchten wir durch eine naturverträgliche Nutzung unsere Mitglieder ja für die Natur sensibilisieren. Was heißt, wenn man die Natur bewusst erlebt, weiß man auch, was man zu schützen hat.
Ja, das wären aber dann vielleicht eher Wanderungen, als irgendwie sich mit dem Lift hochfahren lassen und dann wieder runterzufahren?
Ganz klar. Also man müsste sich halt den Witterungsbedingungen anpassen. Man könnte schöne Winterwanderungen machen. Rodeln funktioniert auch schon bei geringeren Schneemassen. Aber auch das alpine Skilaufen verneinen wir nicht, sobald halt der Schnee auch liegt.
Ja, also wenn wenig Schnee, dann problematisch für die Umwelt, oder? Wenn dann trotzdem gefahren wird, meine ich.
Das kann zu problematischen Auswirkungen führen, ja, das stimmt. Man muss halt immer auch abwägen, auf welchem Gebiet sich das Ganze dann befindet.
Darauf wollte ich kommen. Die Pisten sind in einem Winter wie diesem, der eigentlich ausgefallen ist, zumindest hier bei uns, nur noch in den wirklich hohen Lagen dann wirklich schneesicher. Wenn der Skizirkus dorthin ausweicht, was bedeutet das? Sind die Höhenlagen nicht noch sensibler als die Täler?
Das Problem ist ja eigentlich, dass er auch nicht unbedingt ausweicht. Denn es gibt ja auch noch die technische Beschneiung. Und gerade in Bayern setzen viele Skigebiete auf diese technische Beschneiung, weil sie glauben, durch diese technische Beschneiung könnten sie noch für die nächsten 10 bis 20 Jahre einen schneesicheren Winter bzw. einen künstlichen schneesicheren Winter auch zur Verfügung stellen.
Und die Schneekanonen werden ja hochgerüstet. Da gibt es ja jetzt mit Bakterien wird gearbeitet, mit Wasserkernen wird gearbeitet, das Wasser wird gerichtet. Wir haben das schon gehört vorhin in der Sendung. Das heißt, die einen rüsten ihre Schneekanonen immer weiter auf. Ist das für die Umwelt unverträglich?
Ja, die Schneekanonen an sich sind erstmal ein Problem aufgrund ihrer Lautstärke. Aber, das muss man ganz klar sagen, hier sind große Bemühungen der Technik am Laufen. Die Kanonen werden immer leiser gemacht. Man versucht, den Energieverbrauch runterzudrosseln. Aber das eigentliche Problem sind ja auch hier die Eingriffe in die Natur, die dafür notwendig sind. Und da denkt man jetzt mal an die großen Speicherseen.
Also das Wasser, das man braucht dafür.
Ganz genau. Das Wasser muss ja gewonnen werden und dann erstmal gespeichert werden, meistens über den Sommer. Und dass man sie dann zu Beginn der Saison, meistens November, dann auch zur Verwendung hat. Aber, und das möchte ich ganz hier ganz klar sagen, hier handelt es sich nicht um kleine Teiche, sondern hier sind es meistens Speicherteiche mit Bayern um die 170 bis 200.000 Kubik. Das sind Erdmassen, das ist sehr, sehr viel.
Und was bedeutet der Kunstschnee, wenn er mit Enzymen und Bakterien geimpft ist, damit er schneller gefriert und nachher trockener erscheint? Ist das für die Natur in den Skigebieten auch ein Problem?
Das ist sehr umstritten, wobei wir in Deutschland, aber auch in Österreich und auch in Italien gibt es ein Verbot, wo die Zusätze nicht eingesetzt werden dürfen. Anders ist es bei Wettkämpfen, da kann man eine Ausnahmegenehmigung sich einholen und dann quasi für einen Wettbewerb bestimmte Mittel, aber auch hier sind es keine Zusatzstoffe wie Bakterien, hier sind es meistens Düngesalze aus der Landwirtschaft, die einfach dem Kunstschnee Wasser entziehen sollen.
Aber wenn die Skipisten dann gedüngt werden, die eigentlich ja normalerweise Magerrasen oder sowas im Sommer haben, dann wird es wahrscheinlich auch problematisch für die Natur, oder?
Genau, definitiv. Das ist auch ein Problem, das wollen wir auch beim Wasser aus den Speicherteichen haben, denn das Wasser wird meistens von den natürlichen Gebirgsbächen gewonnen. Hier ist zum einen das Problem, dass ja das Wasser dann in den Gebirgsbächen abgeht. Und das andere Problem ist, die natürlichen Gebirgsbäche haben einen höheren Nährstoffgehalt im Wasser als jetzt das Niederschlagswasser. Und dadurch entsteht dieser Düngeeffekt. Mhm. Hier wiederum können, wie Sie schon angesprochen haben, gerade Arten aus der vom mageren Standort her negative Auswirkungen spüren.
Und die andere Seite, die Dörfer, die sich so langsam aus dem Skitourismus verabschieden, weil sie eben diese Höhenlagen nicht haben und nicht schneesicher sind und die auf andere Formen von Tourismus setzen, also auf Bergwanderer und Bergsteiger im Sommer, ist das umweltverträglicher oder verlagern wir dann nur den Tourismus in andere Jahreszeiten?
Ja, man muss hier auch nochmal ganz am Anfang nochmal deutlich machen, ein großes Problem ist der Individualverkehr. Wenn jeder Bergsteiger einzeln mit Auto anfährt, ist es das größte Problem. Mhm. Und hier müsste man auf alle Fälle auch den öffentlichen Nahverkehr stärken. Aber wie auch die Alpenvereine in Österreich und in Bayern und in Südtirol haben ja die Bergsteigerdörfer initiiert, eine Art von ökologischem Tourismus, das wohl sehr gut aufgeht und auch aktuell sehr stark nachgefragt wird.
Und können die Dörfer damit das an Gelder generieren, was sie dann beim Skitourismus verlieren?
Das ist aktuell der Stand, dass es möglich ist, denn die Dörfer funktionieren sehr gut. Sie bemühen sich natürlich, sie müssen natürlich immer neue Wege finden, aber da sind sie sehr findig und versuchen da immer wieder was Neues und das funktioniert aber auch.
Ulrich Bergmann, Umweltexperte beim Deutschen Alpenverein in München. Vielen Dank. Der Schnee von gestern, wenn der Winter zur Eintagsfliege wird, der Tag in HR2 Kultur. Es folgt noch ein Augenblicksgedicht, dieses Mal von Johann Gottfried Herder.
Warum denn wert des Lebens Glück nur einen Augenblick? Die zarteste der Freuden stirbt wie der Schmetterling, der hangend an der Blume verging, verging. Wir ahnen, wir genießen kaum des Lebens kurzen Traum. Nur im unselgen Leiden wird unser Herzeleid in einer bangen Stunde zur Ewigkeit.
Und weg ist er, der Winter, der nur einen Augenblick dauerte, hier bei uns in den Niederungen zumindest. Professor Mutip Latif, Klimaforscher am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Guten Tag.
Guten Abend.
Der Winter 2019-20 ist in vielen Regionen Deutschland bislang buchstäblich ins Wasser gefallen. Wenn es geregnet hat, dann viel. Den Schnee gab es in den Niederungen eigentlich nur gestern. Das war's. Es wird wärmer, auch bei uns in Mitteleuropa. Fallen die Winter in Zukunft immer öfter aus?
Ja, damit muss man rechnen. Wir sehen ja diese Tendenz schon in den letzten Jahrzehnten. Also die Anzahl der Frosttage ist deutlich zurückgegangen. Dafür ist die Anzahl der sogenannten heißen Tage, also Tage mit Temperaturen von 30 Grad und darüber, deutlich angestiegen. Und gerade im Winter, wo es ja um Temperaturen, um den Gefrierpunkt geht, da macht natürlich schon ein Grad etwas aus. Und die Temperatur in Deutschland ist insgesamt schon um 1,5 Grad gestiegen seit Beginn der Messung 1881.
Das heißt, vor ein paar Jahren hat es dann noch geschneit und jetzt schneit es eben nicht mehr, jetzt regnet es nur noch. Ich habe das schon am Anfang der Sendung beklagt, dass sich die Jahreszeiten irgendwie nivellieren. Es ist entweder kühl und nass oder es ist heiß und trocken. Aber das ist natürlich nur gefühlt und also bestenfalls Wetter und kein Klima. Wie sieht das längerfristig aus? Verschieben sich die Jahreszeiten, was dann schon Klima wäre?
Ja, also wir sehen es ja jetzt schon, dass wir diese Westwindlagen, wie wir sie ja gerade im Moment gehabt haben, zunehmen im Laufe der Jahrzehnte und unsere Modelle sagen, dass das eben durchaus auch in der Zukunft so sein wird. Das heißt also, dass solche milden Winter zunehmen werden. Auf der anderen Seite heiß und trocken, das ist schon die Tendenz für die Sommer. Und insofern wird es sicherlich nicht stehen bleiben. Und ich selber habe ja schon seit Jahrzehnten eigentlich darauf hingewiesen, dass man kaum noch richtige Winter haben wird. Und das sieht man eben immer öfter. Und irgendwann, wir haben es da gerade gehört, wird man mit Schneekanonen auch nichts mehr machen können. Die funktionieren auch nur bis zu bestimmten Temperaturen.
Und nun haben wir ja jetzt ein paar Stürme hintereinander gehabt, die über den Atlantik herangerauscht kamen, zum Teil auf dem Satellitenbild wunderschön aussahen. Ein wunderschöner, großer, riesiger Wirbel zwischen Nordamerika und Europa. Aber ungeheuer nass, das liegt an der Wärme wahrscheinlich, oder?
Ja, also wir erwarten schon, dass die Winter nasser werden. Und das hat eben damit zu tun, dass die Meere sich erwärmen. Dadurch kann mehr Wasser verdunsten und bei entsprechender Wetterlage, also gerade bei solchen Westwindwetterlagen, kann dann eben auch mehr Niederschlag fallen. Und in der Summe haben wir dann eben tatsächlich feuchtere, nassere Winter. Im Sommer ist die Situation etwas anders, da dehnt sich das Ozon hoch aus und deswegen werden wir mehr unter trockenen Bedingungen leiden.
Nun gibt es beim Klimawandel ja immer mal wieder Kapriolen und die können am Ende unerwartete Ereignisse zeitigen. Gerade haben die Forscher vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass sich diese riesigen globalen Meereswirbel, also im Atlantik und im Pazifik gibt es mehrere Meereswirbel, also Strömungen in den Ozeanen, dass sich diese Wirbel in den letzten Jahren in Richtung der Pole verschoben haben, und zwar in den letzten 40 Jahren in zunehmender Geschwindigkeit. Kann das zu neuen Wetterereignissen führen, die wir so noch gar nicht kennen?
Ja, das muss man abwarten. Man hat natürlich gerade aus den Meeren nicht so fürchterlich gute Daten, nicht so gut wie zum Beispiel aus der Atmosphäre, wo wir ja schon jahrzehntelang die Wettervorhersage haben und entsprechend gute Daten. Es gibt eben in den Meeren auch natürliche Schwankungen der Meeresströmung und es ist ganz, ganz schwer, jetzt diese Veränderungen, die beschrieben worden sind, jetzt wirklich einer speziellen Ursache zuzuordnen, ob das wirklich schon ein Einfluss der globalen Erwärmung ist oder nicht. Und deswegen muss man da ein bisschen abwarten. Aber natürlich werden Änderungen der Meeresströmung, wenn sie denn durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auch einen Einfluss haben auf das ganz normale Wettergeschehen. Und wir haben ja gerade über die Erwärmung gesprochen. Und wenn jetzt beispielsweise wärmeres Wasser weiter nach Norden vordringen kann, dann kann eben da, wo die Wetterküche ist, über Neufundland, eben noch mehr Energie herausgeholt werden aus den Ozeanen. Und das kann dann langfristig auch zu stärkeren Stürmen führen.
Nun hat Ihr Kollege Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vor kurzem auch noch mal wieder darauf hingewiesen, dass es auch noch dazu kommen kann, dass sich, wenn sich diese Meeresströmungen verschieben, die Fernheizung von Europa ausfallen könnte oder sich zumindest abschwächen könnte. Das hat man wohl schon beobachtet, dass der Golfstrom, der ja das Wasser aus Mexiko hier rüber schiebt und an der Nordseeküste nach oben und sozusagen, wie gesagt, die Fernheizung Europas ist, dass der sich abschwächen könnte. Kann diese Fernheizung ausfallen?
Naja, sie kann schon ausfallen, aber sie wird jetzt nicht innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte ausfallen. Das geben die Modelle nicht her. Es kann natürlich schon sein, wenn also große Teile Grönlands abschmelzen, wenn also dieses Süßwasser ins Meer kommt, dass dann irgendwann diese Pumpe ausfällt. Aber das ist etwas, was wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten nicht erwarten. Und das wird auch zu keiner Eiszeit führen. Also oft geistern ja solche Eiszeit-Szenarien.
Genau, das hätte ich als nächstes gefragt.
Genau, und das wird halt nicht passieren. Es wird regional eine schwächere Erwärmung geben. Zum Teil vielleicht sogar über dem Nordatlantik eine leichte Abkühlung. Aber was uns angeht, also auch in Deutschland, Norddeutschland wird noch ein bisschen gedämpft, was die Erwärmung angeht, aber in Süddeutschland beispielsweise ist dieser Einfluss kaum noch zu sehen.
Also das Wasser, das viele Wasser, auch das warme Wasser, was da ist, das im Winter ja als Heizung funktioniert und den Winter immer weiter hinauszögert, das ist eher das, was uns in Zukunft Probleme machen wird.
Ja, und vor allen Dingen, dass die Luft eben von Westen kommt. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Wissen Sie, wenn wir haben kalte Bedingungen, insbesondere dann, wenn wir das Russland hoch anzapfen und dann diese Kaltluft von Osten bekommen. Wenn wir Westwind haben, dann bekommen wir eben die warme Meeresluft und das erleben wir eben gerade. Und deswegen sind Westwindlagen immer warme Phasen und vor allen Dingen auch nasse Phasen, weil die Tiefs, die schaffen dann immer zu uns zu kommen und müssen keinen Umweg nehmen, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn wir eine stabile Hochdrucklage haben.
Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass wir irgendwann mal wieder eine Hochdrucklage bekommen. Letzte Frage an den Klimaforscher. Ist der ausgefallene Winter am Ende nur Wetter oder doch schon Klima?
Naja, erstmal ist er nur Wetter, aber in der Summe, das ist ja nicht der erste ausgefallene Winter oder der erste milde Winter, das war jetzt der zweitwärmste seit Beginn der Messung. In der Summe ist das natürlich ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass die Erderwärmung bei uns auch schon angekommen ist. Vielleicht nur ganz kurz, die Erde hat sich insgesamt seit Beginn der Messung um 1 Grad erwärmt, Deutschland hat sich um 1,5 Grad erwärmt und die Alpenregion um 2 Grad.
Oh. Professor Mujib Latif, Klimaforscher am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Recht herzlichen Dank. Und weil wir es heute im Titel der Sendung vom Winter hatten, der als Eintagsfliege daherkommt, muss jetzt noch die Eintagsfliege kommen. Ein ganzes Leben, hat Joachim Ringelnatz sein Gedicht genannt.
Weißt du noch, so frug die Eintagsfliege abends, wie ich auf der Stiege damals dir den Käsekrümel stahl? Mit der Abgeklärtheit eines Greises sprach der Fliegenmann. Gewiss, ich weiß es. Und er lächelte. Es war einmal. Weißt du noch, so fragte weiter sie, wie ich damals unterm sechsten Knie jene schwere Blutvergiftung hatte? Leider, sagte halb verträumt der Gatte. Weißt du noch, wie ich
weil ich dir grollte, Fliegenleim Selbstmord verüben wollte. Und wie ich das erste Ei gebar, weißt du noch, wie es 5:30 Uhr war? Und wie ich in Milch gefallen bin? Fliegenmann gab keine Antwort mehr, summte leise, müde vor sich hin. Lang, lang ist's her.
Der Schnee von gestern, wenn der Winter zur Eintagsfliege wird. Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Es sei denn, Sie hören uns nach, was natürlich immer geht bei hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Dort sind wir der Tag von hr2, das Original. Das Team vom Tag sagt danke, dass wir in Ihren Geräten in dieser Woche zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Angela Fitsch, Dorothea Schuler, Doris Renk, Markus Hürtgen und tschüss sagt Florian Schwinn.